So, guten Morgen. Ja, wir haben gestern mit der Mengenlehre begonnen. Und dabei zunächst uns die Definition der Menge angesehen. Ich denke, das sollte jetzt jeder wissen, was eine Menge im mathematischen Sinne ist. Ebenso sollte man jetzt wissen, was eine Teilmenge ist. Und als nächstes haben wir uns dann die Operationen angeguckt oder einige Operationen, die man mit Mengen machen kann. Und da möchte ich jetzt nochmal einsetzen. Das erste, was wir uns angesehen haben, war die Vereinigung von zwei Mengen. Das heißt, man hat zwei Mengen A und B und packt jetzt sozusagen die Elemente aus beiden Mengen in eine neue Menge. Und diese neue Menge, die schreibt man in der Form A und dann dieses Vereinigungszeichen, also A vereinigt B, und das ist die Menge, die aus allen Elementen besteht, die zu der einen Menge A gehören oder zu der anderen. Das kann man auch so schreiben: Ein Element gehört zur Vereinigung dann und nur dann, wenn es zur ersten Menge oder zur zweiten Menge gehört. Gut, das ist also die Definition. Dann einige Eigenschaften, die will ich jetzt nicht mehr alle wiederholen. Das sind also sozusagen Rechenregeln, die einem das Leben manchmal einfacher machen. Das heißt, wenn man diese Regeln kennt, dann kann man sich manchmal Arbeit ersparen. Gut, dann haben wir eine zweite Operation kennengelernt, die sehr ähnlich aufgebaut ist, der sogenannte Durchschnitt. Auch wieder beginnen wir mit zwei Mengen. Und das Zeichen ist jetzt dieses umgekehrte U, A geschnitten mit B. Und das ist die Menge, die genau aus den Elementen besteht, die zu beiden Mengen A und B gehören. Und nochmal so als kleiner Hinweis, dieses Dach entspricht also diesem umgedrehten U, und umgekehrt das V entspricht diesem U, was also von der Schreibweise her ähnlich ist. Gut, auch den Durchschnitt kann man in so einer Form schreiben, also ein Element gehört genau dann zum Durchschnitt, wenn es zur ersten und zur zweiten Menge gehört. Dann noch diese Sprechweise hier: Wenn der Durchschnitt leer ist, dann heißen die beiden Mengen disjunkt. Gut, soweit waren wir, glaube ich, gestern gekommen. Und für den Durchschnitt gibt es jetzt ganz ähnliche Rechenregeln. Ja, die Beispiele hatten wir uns schon angesehen. Für den Durchschnitt gibt es jetzt ganz ähnliche Rechenregeln wie für die Vereinigung. Ja, Sie sehen hier, wenn wir A mit der leeren Menge schneiden, dann kommt natürlich die leere Menge raus, weil es kein Element gibt, das zu beiden Mengen gehört. Dann haben wir auch hier wieder ein Kommutativgesetz und ein Assoziativgesetz. Dann haben wir auch wieder die Idempotenz, das heißt, wenn wir A mit sich selbst schneiden, dann bleibt das A, und wir können auch A mehrmals mit sich selbst schneiden, das bleibt immer A. Ja, so etwas hatten wir auch bei der Vereinigung. Wenn wir also eine Teilmengenbeziehung haben, dann erhalten wir beim Durchschnitt die kleinere Menge. Also A ist ja die kleinere Menge, und die kommt gerade beim Durchschnitt hier heraus. Das gucken wir uns mal kurz an. Also wir haben hier erstmal die große Menge, die nennen wir B. Dann haben wir die kleine Menge A. Ja, und jetzt sieht man ja, wenn wir den Durchschnitt bilden, dann müssen wir die Elemente betrachten, die zu beiden Mengen, also zu der roten und zu der blauen, gehören. Ja, das sind aber genau die, die zu der blauen gehören. Gut, das geht auch in der umgekehrten Richtung. Wenn also A geschnitten mit B gleich A ist, dann kann man daraus schließen, dass A eine Teilmenge von B ist. Ja, dann hier, auch so etwas hatten wir für die Vereinigung. Wenn also C eine Teilmenge von A und C eine Teilmenge von B ist, dann ist auch C eine Teilmenge des Durchschnitts. Und auch das gilt umgekehrt. Auch das gucken wir uns noch an einem kleinen Bild an. Also fangen wir erstmal wieder an mit A und B. Oh, jetzt habe ich die mit derselben Farbe gemacht, aber ich denke, das macht nichts. So, wir haben also zwei Mengen A und B und wir haben eine dritte Menge C, die sowohl Teilmenge von A als auch Teilmenge von B ist. Das heißt, die kann nur hier innen drin irgendwo liegen. Ja, und jetzt zeichnen wir noch den Durchschnitt ein. Also der Durchschnitt. Also das Schraffierte ist wieder der Durchschnitt. Ja, und man sieht sofort, dass die rote Menge eine Teilmenge des Durchschnitts sein muss. Ja, das ist also die zweite wichtige Operation. Und jetzt wollen wir noch ein Gesetz oder zwei Gesetze uns ansehen, die diese beiden miteinander verknüpfen. Also hier sehen Sie, habe ich immer nur den Durchschnitt und eben, wenn wir nochmal die Vereinigungsfolie uns kurz angucken, dann haben wir hier immer nur die Vereinigung. Und jetzt gucken wir uns zwei Gesetze an, wo diese beiden Operationen miteinander verbunden sind. Ja, und das... Diese Gesetze nennt man ähnlich wie beim Rechnen mit Zahlen, Distributivgesetze. Also hier brauchen wir jetzt drei Mengen. Und Sie sehen hier auf der linken Seite, da haben wir einmal die Vereinigung stehen und einmal den Durchschnitt. Und da muss man natürlich sagen, was wird zuerst gemacht. Also hier in der oberen Zeile wird zuerst der Durchschnitt gebildet. Also erst muss man die Klammer ausführen. Und dann wird das Ganze mit A vereinigt. Ja, und das ändert natürlich so ein bisschen an so einen Klammerausdruck für Zahlen. Also wenn ich habe A mal B plus C. So, das kann ich ausmultiplizieren hier. Das ist A mal B plus A mal C. Ja, und wenn Sie sich das jetzt angucken da drüben, dann ist das genau dasselbe. Wenn Sie also für den Multiplikationspunkt die Vereinigung machen und für das Plus den Durchschnitt, dann kriegen wir hier die Vereinigung, hier den Durchschnitt und hier die Vereinigung. Gut, hier beim Rechnen mit Zahlen, da vereinbart man Punktrechnung vor Strichrechnung. Das gibt es hier nicht. Deshalb müssen wir hier in dem Fall Klammern setzen. Also wenn ich jetzt diese blaue Version nehme und Sie sehen, das ist genau die Regel, die wir da drüben haben. Das heißt, man kann regelrecht ausmultiplizieren. Also A vereinigt mit B, geschnitten A vereinigt mit C. So, und das Schöne ist, dass das auch umgekehrt funktioniert. Das heißt, ich kann hier überall den Durchschnitt und die Vereinigung vertauschen. Das darf ich da beim Rechnen, bei Plus und Mal natürlich nicht machen. Ja, und dann kriegt man das andere Gesetz. Das sieht genauso aus. So, und jetzt ist es an der Zeit, dass wir sowas auch mal beweisen. Bisher haben wir uns ja solche Identitäten immer nur an diesen Venn-Diagrammen klar gemacht. Und jetzt sollten wir mal hingehen und so etwas exakt beweisen, damit Sie auch mal sehen, wie man so etwas macht. Gut, also gucken wir uns den Beweis an. Also es geht hier um die erste Aussage. Wir müssen also zeigen, dass diese beiden Mengen da oben gleich sind und das bedeutet, wir müssen zeigen, wenn es ein Element in der linken Menge gibt, dann muss das auch in der rechten Menge sein und umgekehrt, wenn das Element in der rechten Menge ist, dann muss es in der linken sein. Das ist genau das, was hier steht. Ein Element ist aus der linken Menge, daraus folgt, es ist aus der rechten Menge und der Fall geht auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn es aus der rechten Menge ist, dann ist es in der linken Menge. Genau das müssen wir jetzt zeigen. Gut, ich habe das hier vorbereitet, aber ich möchte es erstmal da drüben so Schritt für Schritt entwickeln, damit Sie das genau verfolgen können, was da jetzt passiert. Also wir fangen an mit der linken Seite. So, und was man jetzt zuerst macht, ist, man versucht das möglichst zu vereinfachen, das heißt möglichst wenig mengentheoretische Symbole darin zu haben. Gut, und wir wissen nach Definition der Vereinigung, das ist äquivalent dazu, das kann ich Ihnen auch nochmal auflegen. Ja, Sie sehen, hier haben wir die Vereinigung stehen und das können wir so auflösen. Und das machen wir jetzt. Also x ist aus der Vereinigung genau dann, wenn x aus der ersten Menge ist. Das ist die erste Menge. Oder x ist aus der zweiten Menge. Nun, die zweite Menge, die ist natürlich zunächst mal ein bisschen komplizierter, aber das lassen wir im ersten Schritt einfach mal so stehen. So, jetzt habe ich schon ein mengentheoretisches Symbol weniger, das Vereinigungszeichen, das ist verschwunden. Ja, machen wir weiter. Jetzt will ich dieses Durchschnittszeichen noch zum Verschwinden bringen. Und wie kriegen wir das hin? Das haben wir auch hier. Das können wir so machen. Hier auf der linken Seite steht der Durchschnitt, hier ist sozusagen der Durchschnitt umgewandelt worden in das logische Und. So, also das x-Element a, das lassen wir einfach stehen. Oder, so, jetzt muss ich eine Klammer machen. X ist aus b und x ist aus c. Okay, jetzt haben wir also nur noch ganz elementare mengentheoretische Aussagen, nämlich nur noch diese ganz einfachen Elementaussagen. So, das kann ich natürlich nicht mehr weiter vereinfachen. Ja, jetzt müssen wir, und diese einfachen Elementaussagen, die sind durch diese logischen Zeichen oder bzw. und miteinander verknüpft. So, jetzt muss ich versuchen, diesen logischen Ausdruck umzuwandeln. So, und dann erinnern Sie sich vielleicht daran, in dem Kapitel über Logik, ja, das habe ich jetzt nicht hier, machen wir es mal hier als kleinen Einschub in einer anderen Farbe. Also, das ist jetzt ein kleiner Einschub zur Erinnerung an die Logik. Da haben wir das Folgende gezeigt. Sind A, B und C Aussagen. Ja, jetzt muss ich eine etwas andere Notation benutzen. In dem Kapitel über Logik habe ich die Aussagen immer mit großen Buchstaben bezeichnet. Nun, die großen Buchstaben, die habe ich aber hier schon für die Mengen verbraucht. Deshalb nehme ich jetzt für die logischen Aussagen kleine Buchstaben. Damit es keine Verwirrung gibt zwischen der logischen Aussage A und der Menge A. Und deshalb nehme ich jetzt hier kleine Buchstaben. Dann gilt, ja, da haben wir gezeigt, wenn eine Aussage A gilt oder B und C, dann ist das logisch äquivalent dazu, dass wir haben
A oder B und A oder C.
Das haben wir gezeigt. Sie erinnern sich möglicherweise noch an die Wahrheitstafeln. Wir haben die Wahrheitstafel für die linke Seite aufgestellt. Wir haben die Wahrheitstafel für die rechte Seite aufgestellt und dann haben wir diese beiden Tafeln miteinander verglichen. Gucken Sie nochmal nach in dem Kapitel über Logik. Da haben wir also das hier explizit bewiesen. So, und das nutzen wir jetzt hier aus für dieses klein a. Das ist ja irgendeine logische Aussage. Nehmen wir jetzt x Element groß a. Für das klein b entsprechend x aus groß b und für das klein c x aus groß c. Das sind unsere drei logischen Aussagen, klein a, klein b, klein c. So, und jetzt wenden wir einfach dieses Gesetz hier an und dann sagt uns das, ja, klein a ist x aus groß a oder x aus groß b. Ja, ich kann es auch nochmal dran schreiben hier, also das hier, das ist das klein a, das hier ist das klein b und das hier ist das klein c. So, jetzt brauche ich das also hier nur sozusagen einzusetzen und x aus groß a oder x aus groß c. So, und jetzt mache ich das, was ich hier oben gemacht habe, wieder rückwärts. Hier oben bin ich ja von so einer etwas komplizierten Menge ausgegangen. Dann habe ich so langsam die mengentheoretischen Zeichen entfernt. Dann habe ich das logische Gesetz angewendet, dann bin ich hier gelandet. So, und jetzt entferne ich wieder die logischen Zeichen und versuche wieder auf so eine mengentheoretische Schreibweise zu kommen. Ja, und das funktioniert aber jetzt wieder nach den Gesetzen der Mengenlehre. Ich lege die beiden nochmal hin. Also für die Vereinigung oder für das logische Oder benutzen wir diese Äquivalenz und für das logische Und benutzen wir diese Äquivalenz. Das ist also genau das, was wir jetzt machen. Also die erste Klammer hat das logische Oder, das heißt, dass die erste Klammer ist gleichbedeutend mit x aus a vereinigt mit b und die zweite Klammer ist gleichbedeutend mit x aus a vereinigt c. Ja, also das ist genau das, was da drüben steht. So, und jetzt haben wir noch so ein Und, das müssen wir auch noch verarzen, das ist das, was da ganz unten in der letzten Zeile steht. Das heißt, das hier ist gleichbedeutend mit x, ist aus der ersten Menge, das ist die erste Menge. Und jetzt muss ich natürlich eine Klammer setzen, geschnitten mit der zweiten Menge. So, und jetzt gucken wir mal, das müsste eigentlich das sein, was wir zeigen sollten oder wollten. Ja, das ist genau das, was wir jetzt gezeigt haben. Das heißt, nochmal ganz kurz das Prinzip, nachdem das abläuft. Also wir beginnen mit dieser komplizierten Menge. Dann werden hier sozusagen die mengentheoretischen Symbole umgewandelt in logische Symbole. Das haben wir hier in zwei Schritten gemacht. Hier haben wir jetzt nur noch die logischen Verknüpfungen drin. Dann haben wir dieses logische Gesetz in dem schwarzen Kasten hier angewendet. Das heißt, für die Logik gilt eben das Distributivgesetz. Das haben wir vor zwei Tagen nachgewiesen. Ja, und dann haben wir also hier, das ja von hier nach hier, haben wir also dieses schwarze Gesetz angewendet. Und dann haben wir das, was wir hier oben gemacht haben, wieder rückwärts gemacht. Das heißt, wir haben die logischen Symbole oder die logischen Verknüpfungen wieder durch mengentheoretische Verknüpfungen ersetzt. Ja, und das ist
das Ganze. Ja, wir gucken uns das hier, ja, da ist eigentlich nichts zu sagen. Das ist genau das, was ich da drüben gemacht habe. Und hier habe ich auch nochmal das Gesetz rausgeschrieben, das logische Gesetz mit der richtigen Nummer. Das ist also genau hier an der Stelle, haben wir also das Gesetz, was in dem schwarzen Kasten steht, angewendet. Und wer es nochmal nachgucken will, in dem Satz 15, da haben wir das gemacht. Gut, jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wie man das andere Gesetz beweist. Da muss ich jetzt zurück. Ach, da liegt es ja. Das funktioniert natürlich ganz genauso. Warum funktioniert das ganz genauso? Hier ist ja nichts anderes passiert, als dass man Durchschnitt und Vereinigung vertauscht hat. Gut, was ändert sich hier an dem Beweis? Sie stellen sich einfach vor, überall in dem Beweis vertauschen Sie Durchschnitt und Vereinigung. Das bedeutet auf der logischen Ebene, Sie müssen überall das V durch dieses kleine Dach ersetzen und umgekehrt. Dieses logische Gesetz gilt aber ebenfalls, wenn Sie hier überall Dach und V vertauschen. Das haben wir auch gemacht. Haben wir, glaube ich, nicht bewiesen, aber das können Sie ja mal machen. Nicht? Das, die logischen Gesetze, die beweist man einfach mit einer Wahrheitstafel. Das ist eine Übungsaufgabe und dann können Sie einfach mal versuchen, dieses Gesetz hier, oder besser gesagt, das zweite da drüben, nach dem Schema zu beweisen. Gut, genauso kann man natürlich alle anderen Gesetze, die wir vorher hatten, beweisen. Also nehmen wir mal einfach wahllos eins raus. Zum Beispiel hier das Assoziativgesetz. Das macht man ganz genauso. Und was braucht man auf der logischen Ebene? Man braucht natürlich immer dann so einen Ersatz hier für den Kasten. Das heißt, an der Stelle braucht man das Assoziativgesetz für das Dach, also für das logische Und. Das steht aber auch irgendwo auf den Folien zur Logik. Das für das logische Und gilt das Assoziativgesetz und dann funktioniert das ganz genauso. Und wie gesagt, die logischen Gesetze beweist man einfach mit Hilfe von Wahrheitstafeln. Da braucht man also nicht viel drüber nachzudenken. Das haben wir ja an mehreren Beispielen praktiziert. Das kann man ganz schematisch machen. Gut, ich möchte darauf hinweisen, Sie werden sicherlich in vielen Büchern zur Mengenlehre diesen Beweis finden, ohne einen expliziten Hinweis auf das logische Gesetz, das dahinter steckt. Dann wird eben dieser Übergang hier, der wird mit irgendwelchen Argumenten des gesunden Menschenverstandes klar gemacht, dass man eben sagt, wenn das da drin ist, dann muss was hier drin oder da drin und da oder doch drin sein. Kann man machen. Ich denke auch mal, das ist wesentlich einsichtiger, wenn man sich also zurückzieht auf die wirklich formale Logik. Dann braucht man also nicht allzu viel nachzudenken, sondern kann das relativ schematisch machen. Man muss in der Mathematik genug denken, das heißt, da wo man sich das Denken sparen kann, da sollte man das ruhig machen. Ja, das ist also das Distributivgesetz oder besser gesagt die Distributivgesetze, denn das sind ja zwei. Und damit haben wir also die Vereinigung und den Durchschnitt abgeschlossen. Wir haben also eine Reihe Gesetze für die Vereinigung kennengelernt, eine Reihe Gesetze für den Durchschnitt und jetzt zum Schluss die beiden Gesetze, wo diese Operationen miteinander verknüpft werden. Gut, kommen wir zu den nächsten Operationen. Das sind die sogenannten Komplemente oder Differenzen. Und direkt ein Hinweis bei mir hier im Rahmen dieser Vorlesung ist Komplement und Differenz von zwei Mengen dasselbe. Das ist nicht ganz einheitlich. Ich werde da gleich was zu sagen. Also zunächst, für uns ist das mal dasselbe. Es gibt zwei Schreibweisen. Oder fangen wir erstmal hier an. Also wir haben zwei Mengen, A und B wieder. Und wir haben zwei Schreibweisen. Einmal die sogenannte Komplementschreibweise, das ist so ein langgezogenes C. Dann steht da unten das A dran und das B daneben. Oder die andere Schreibweise ist einfach als Differenz. Wobei Sie bitte dieses schräge Minuszeichen benutzen. Also das mengentheoretische Minuszeichen ist kein normales Minuszeichen, sondern so ein schräges Minuszeichen. Das ist also die Differenz von zwei Mengen. Und wie ist das definiert? Das sind alle Elemente, die zu der ersten Menge dazugehören und zu der zweiten Menge nicht. Das ist also die Differenz und das gucken wir uns jetzt mal an. Also wir haben erstmal eine Menge A. Und wir haben eine Menge B. So, und jetzt muss ich alle die Elemente nehmen, die zu A gehören, aber zu B nicht. Ja, welche sind das? Das sind also die hier in dem oberen Bereich. Aber ausgespart ist also hier dieses Teil, wo der rote Bereich reinragt. Das sieht also dann etwa so aus. Also dieser Bereich. Das wäre also jetzt A minus B oder, und da mache ich jetzt drei Striche, die drei Striche sollen nichts anderes heißen, als das ist eine andere Schreibweise für dieselbe Sache, das Komplement von B bezüglich A. Also das erste liest man A minus B. Und das zweite, also wie gesagt, so ein langgezogenes C, das nennt man das Komplement von B bezüglich A. Gut, also wie gesagt, bei uns zwei Schreibweisen für dieselbe Sache. Ja, wir können das auch wieder in der anderen Form schreiben, so wie wir das bei Differenz und bei Vereinigung und Durchschnitt gemacht haben. Wir können sagen, ein Element gehört zum Komplement, dann und nur dann, wenn es zur Differenz gehört. Das ist klar, weil das ja beides dasselbe ist. Und das gilt genau dann, wenn das x zu a gehört und das x nicht zu b gehört. Gut, einen kleinen Unterschied bei den Schreibweisen gibt es trotzdem. Diese Komplementschreibweise, die wird hauptsächlich dann benutzt, wenn b eine Teilmenge von a ist. Also wenn wir diese Situation hier haben. Das ist ja hier nicht der Fall. Hier ist ja b nicht eine Teilmenge von a. Machen wir das. Die Situation, ah, jetzt habe ich die Farben vertauscht, ne, machen wir es lieber. Also, mal gucken, also das B war, ja doch, das funktioniert doch, Entschuldigung, also war doch richtig, also die blaue Menge ist das A, war richtig, und die rote Menge ist jetzt das B und das Komplement ist jetzt alles, was hier sozusagen um das B drumherum liegt. Also in dieser Situation, da benutzt man vorzugsweise diese Komplementschreibweise. Während man in der allgemeinen Situation vorzugsweise die Differenzschreibweise benutzt. Ja, vorzugsweise heißt, das kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt allerdings Bücher, die das genau unterscheiden. Die sagen also Differenz hier und Komplement hier und sonst geht das nicht. Ja, also wenn Sie in Lehrbücher reingucken, da werden Sie einige sich mit Sicherheit finden, die sagen, das Komplement, das darf man nur in dieser, diese Komplementschreibweise darf man nur in dieser Situation hier benutzen. Und wenn man diese allgemeine Situation hat, dann benutzt man die Differenzschreibweise. Eigentlich ist aber kein Grund dafür da, dass man das unterscheidet, denn von der Definition her ist das genau dasselbe. Nur damit Sie das wissen, das kann Ihnen also durchaus passieren, dass Sie das Komplement nur für diese Situation vorfinden. Ja, vielleicht noch, oder machen wir erstmal ein paar Beispiele. Nee, haben wir gar keine. Da muss ich da ein paar erfinden. Ist ja kein Problem. Gar keine Beispiele auf der Folie. Ja, nehmen wir einfach zwei Mengen her. Erstmal wieder so einfache Gebilde wie 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre unsere Menge A. Und dann haben wir die Menge B. Machen wir ruhig den Punkt, um anzuzeigen, dass wir das A durch die rechte Seite definieren. Das B, das definieren wir als 1, 2, klein a, klein b, klein c. Und jetzt bilden wir a minus b. Dann ist das gleich. Ja, wir nehmen alle Elemente von a. Da müssen wir nur gucken, dass wir die weglassen, die auch in b sind. Also fangen wir mit der 1 an. Die 1, die ist aber auch in b, die kommt also nicht in die Differenz. Die 2, die ist in b, kommt deshalb auch nicht in die Differenz. Die 3, die haben wir hier, aber die haben wir hier nicht. Die gehört also hier rein. Die 4, die haben wir hier, aber da nicht. Die gehört auch hier rein und ebenso die 5. Und Sie sehen, diese a, klein b, klein c, die spielen überhaupt keine Rolle. So, dann können wir zum Beispiel so etwas machen. Wir nehmen die Menge N0 und wir ziehen davon die Menge N ab. Also wir bilden N0, die Differenz von N0 und N. Und was bleibt übrig? Was muss ich hier reinschreiben? Die 0. Noch mehr? Nur die 0. Gut, ich habe extra ein bisschen viel Platz gelassen, aber es reicht aus, wenn ich hier nur die 0 reinschreibe. Gut, die 0 ist das einzige Element, was zu N0 gehört, aber nicht zu N. Gut. Wir können es vielleicht noch umgekehrt machen. Wir können mal die Reihenfolge vertauschen. Wir können mal B minus A bilden. Ja, da muss ich jetzt hier anfangen. Ne? Die 1 ist hier, die ist da auch. Fällt weg. 2 ist hier, ist da auch. A ist hier nicht, also kommt das hier rein. B ist hier, da nicht, kommt auch da rein. Und C ist da, kommt da rein. So, machen wir es auch hier. Was muss ich denn da reinschreiben? Da kommt jetzt nicht so viel rein. Ne? Bitte? Sie meinen, die leere Menge muss ich da reinschreiben. Das hier. Ich mache mal ein Fragezeichen dahinter, nicht, dass Sie das jetzt alle abschreiben und das dann schon als richtig. Ja.
Ja, die leere Menge darf nicht in die Mengenklammern rein, weil es sonst heißen würde, dass n minus n0 die leere Menge enthalten würde als Element.
Gut, was muss denn jetzt in die Mengenklammer rein? Gar nichts. Ja, da haben Sie recht. Also, das streichen wir wieder durch. Und was übrig bleibt, ist also das hier. Die Mengenklammer ohne was dazwischen. Oder, was natürlich dasselbe ist, das hier. So, und damit sind wir bei einem beliebten Thema, nämlich der Frage, ist das dasselbe wie das? Das wäre das ja hier. Dann habe ich das weggestrichen, das heißt, das liegt irgendwie nahe, dass das nicht dasselbe ist. Also ich darf nochmal bitten, nachher die Flieger wieder mit nach Hause zu nehmen. Ich könnte am Wochenende, wenn sie nach Hause fahren, mitnehmen, können sie da auch ein bisschen mitspielen. Also gestern Abend, als hier die letzte Gruppe raus war, da saß also hier ziemlich, ich will nicht unhöflich sein, aber es sah nicht sehr gut aus. Ja, machen wir aber da weiter. Ist das dasselbe? Ja, was meinst du denn so? Ist das dasselbe oder nicht? Und warum ist es nicht dasselbe oder warum ist es dasselbe? Ja, wir denken einfach, wir müssen uns, wenn wir das nachprüfen wollen, müssen wir einfach gucken, wann sind zwei Mengen gleich, ne? Und dann überlegen wir uns, was sind denn hier für Elemente drin? Da, das sollten Sie doch auch wissen. Wie viele Elemente sind denn hier drin? Keine. Und wie viele sind hier drin? Eins, ne? Also, hier gilt, die leere Menge ist ein Element dieser Menge. Aber die leere Menge ist sicherlich kein Element der leeren Menge. Ja? Also hier ist ein Element drin, da ist keins drin. Das mag vielleicht ein bisschen spitzfindig sein, aber das ist nun mal halt so. Ich mache es immer an so einem Beispiel klar. Sie können sich die Leere, wenn Sie die Menge mit so einem Sack identifizieren. Ne? Also eine Menge von Kugeln ist also ein Sack und da sind die Kugeln drin. Ne? Wobei der Sack, also dieser Stoff, der ist sozusagen nur als so eine virtuelle Klammer zu sehen, die die Kugeln zusammenhält und sagt, das ist eine Menge. Gut, dann wäre die leere Menge, wäre dann in diesem Sinne ein leerer Sack. So, und das hier, das wäre jetzt ein Sack, der einen leeren Sack enthält. Ja, ist vielleicht ein bisschen kompliziert oder spitzfindig oder wie auch immer, aber das ist natürlich was anderes. Also, ich kann Ihnen versichern, da werden Sie nicht oft mit zu tun haben. Ne? Aber wenn das Ihnen mal über den Weg läuft, dann denken Sie bitte dran, das ist was Unterschiedliches. Gut, und hier oben tatsächlich bei n minus n0 kommt also die leere Menge raus, denn es gibt kein Element, das in n drin ist, aber nicht in n0. So, jetzt können wir noch Folgendes machen. Differenz erinnert ja so ein bisschen an Abziehen, an Minus und umgekehrt die Vereinigung erinnert so ein bisschen an Addieren, Zusammenfügen. Und da hat man ja so das Gefühl, wenn ich diese beiden Operationen hintereinander ausführe, dann heben die sich weg. Ich mache also, was weiß ich, erst die Vereinigung, A vereinigt mit B und dann ziehe ich das B wieder ab. Da hat man so das Gefühl, da ist nichts passiert. Und das wollen wir uns hier mal angucken, ob das auch so ist. Wir haben ja schon viele dieser Rechnungen durchgeführt. Also A minus B vereinigt B. Gut, wir schreiben das erst einfach mal hin, was wir schon ausgerechnet haben. A minus B, das müsste hier irgendwo stehen. Hier ist es. A minus B haben wir hier. Das ist also gleich 3. 4, 5, also die Menge mit diesen Zahlen, vereinigt B. Und das ist, kommt also dazu, 1, 2, A, B, C. Ja, und jetzt fügen wir die einfach zusammen, wir sortieren sie gleich. Ne? Das ist also 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommt noch A, B, C dazu. Ja, und Sie sehen, das ist sicherlich nicht gleich A. Das heißt also hier, diese Operationen abziehen, also Minus und Vereinigung, die heben sich nicht gegenseitig weg, wie das beim Rechnen mit Zahlen ist. Ja, vielleicht noch ein Hinweis. In Lehrbüchern finden Sie auch häufig oder manchmal diese Schreibweise. Die wird manchmal benutzt, da wird dieses Minuszeichen anstelle von diesem benutzt. Das Minuszeichen wird aber auch manchmal in einem anderen Sinn verwendet. Ja, also wenn Sie dieses lesen hier, dann kann das so gemeint sein, wie wir es hier definiert haben. Es kann aber auch anders gemeint sein. Also da sollten Sie aufpassen, wenn Ihnen das mal über den Weg läuft. Im Allgemeinen wird also diese mengentheoretische Operation der Differenz, die wird mit diesem schrägen Minuszeichen geschrieben. Und in modernen Büchern finden Sie das auch immer so, aber es gibt natürlich auch ältere Bücher und die benutzen manchmal diese Schreibweise anstelle der Schreibweise mit dem schrägen Minuszeichen. Gut, das also Komplement und Differenz. Jetzt habe ich noch eine, oder machen wir erst hier ein paar Rechenregeln. Gut, ich habe also hier jetzt immer die Komplementschreibweise benutzt. Sie können genauso gut das mit der Minus-Schreibweise hinschreiben. Ich werde gleich mal ein oder zwei davon hinschreiben. Also das Komplement von A bezüglich x ist immer eine Teilmenge von x. Gut, das ist klar. Bei dieser Komplementbildung wird ja von dem x was weggenommen. Also wird das die Menge sozusagen verkleinert. Gut, wenn ich das Komplement von x bezüglich x bilde, dann bleibt die leere Menge übrig. Und umgekehrt, wenn ich das Komplement von der leeren Menge bezüglich x bilde, dann bleibt das x übrig. Das heißt ja, ich ziehe von dem x sozusagen die leere Menge ab und da die leere Menge nichts enthält, wird da nichts abgezogen, also bleibt das x. Hier ziehe ich von dem x das x ab, das heißt, da wird alles abgezogen, bleibt nichts mehr übrig. Ja, wenn ich so eine Teilmengenbeziehung habe und ich bilde die Komplemente, dann dreht die sich um. Sie sehen, hier haben wir A-Teilmenge von B und bei den Komplementen steht zuerst das B und dann das A. So, und wenn ich das Komplement von A mit A schneide, dann bleibt die leere Menge übrig. Warum? Das kann man sich auch leicht überlegen. Also hier heißt jetzt die große Menge immer x, die kleine Menge heißt jetzt a. So, und jetzt bilde ich erstmal die Differenz oder das Komplement. Ja, was bleibt übrig? Das ist jetzt dieser Bereich. So, und wenn ich den schraffierten Bereich mit dem roten schneide, also gucke, welche Elemente gehören zu dem schraffierten Bereich und gleichzeitig zu dem roten, da sehen Sie, da gibt es nichts, ne? Weil ich die roten sozusagen vorher weggenommen habe von dem x. Es gibt kein Element, das zu schwarz und zu rot gehört. Also schauen wir es nochmal hin. Also x minus a geschnitten mit a, das ist leer. Oder in der Schreibweise Komplement von a bezüglich x geschnitten mit A, das ist ebenfalls leer. Gut, diese Regeln kann man natürlich genauso beweisen, wie wir das eben gemacht haben mit dem Distributivgesetz. Ja, jetzt haben wir die De Morgan-Regeln. Da hatte ich ja schon mal kurz darauf hingewiesen. Also wenn man das Komplement von einer Vereinigung bildet, dann kann man auch erst die Komplemente bilden und dann die Vereinigung. Vielleicht noch zur Priorität. Wenn ich sowas hier schreibe, ist natürlich klar, zuerst werden die Komplemente gebildet und dann der Durchschnitt. Ja, und hier genauso, Komplement vom Durchschnitt ist gleich Vereinigung der Komplemente. Ja, das wollen wir auch mal beweisen. Und dann werden wir auch sehen, wie diese Gesetze hier oder Regeln zusammenhängen mit den De Morgan-Regeln, die wir in der Logik kennengelernt haben. Gut, dann nehmen wir jetzt mal das zweite. Ja, ich muss also wieder zeigen, wie üblich, wenn ein x aus der linken Seite ist, dann ist es aus der rechten Seite und umgekehrt. Also x aus der linken Seite, das ist Komplement von x, a geschnitten b, dann und nur dann, wenn x aus dem Komplement von a ist, vereinigt Komplement von b. Gut, das muss ich zeigen und das machen wir jetzt nach exakt demselben Schema, wie wir das eben beim Distributivgesetz gemacht haben. Also wir fangen an, x aus Komplement von a geschnitten mit b. Jetzt brauchen wir erstmal die Definition des Komplementes. Das heißt ja nichts anderes als x. Ja, ich lege es nochmal auf, damit Sie es genau vergleichen können. Also hier unten, das ist jetzt genau die Zeile, die wir brauchen. Also das klein x ist ein Element von dem groß x und das klein x ist kein Element von a geschnitten mit b. Und das ist genau das, was da steht, nur für die Menge b da müssen wir natürlich jetzt hier die Menge in der Klammer einsetzen. So, das lösen wir weiter auf. X Element x und ja, dieses durchgestrichene e, das schreibe ich jetzt in der logischen Schreibweise, nicht x aus a geschnitten mit b. Ich habe jetzt nur dieses nicht enthaltene Zeichen habe ich ersetzt durch das logische nicht. Ja, warum habe ich das gemacht? Weil ich jetzt die Klammer hier wieder auflösen kann nach den Regeln für den Durchschnitt. Hier brauche ich keine Klammer zu setzen. Denken Sie daran, das Nicht bindet stärker als das Und. Also erst wird hier das Nicht ausgeführt und dann das Und. So. Also klein x aus groß x und nicht. Und jetzt wird das aufgelöst. X Element a und x Element b. So, und jetzt habe ich nur noch, oder genauso wie eben, nur noch diese elementaren logischen mengentheoretischen Aussagen, also nur noch ganz einfache Elementaussagen, hier, hier und hier. Und diese ganz elementaren Aussagen sind eben verknüpft durch die logischen Symbole und zweimal und das nicht. So, das kann ich nicht weiter vereinfachen. Ja, die zwei Zeilen darf ich noch eben machen. Wir machen denn heute Nachmittag, machen wir 5 Minuten Ehrschluss. Einverstanden? Gut. Okay, jetzt brauchen wir wieder so einen logischen Kasten. Und da denken wir an die De Morgan-Regeln für die Logik. Und das sieht so aus, nicht A und B, also für die logischen Aussagen nehme ich jetzt wieder kleine Buchstaben, ne, um die Verwechslung auszuschließen. Das ist äquivalent zu nicht A oder nicht B. So, und das setzen wir jetzt ein. Also das wäre jetzt hier unser klein A und das wäre das klein B. Also dann und nur dann, wenn x aus Groß X ist und jetzt kommt das nicht hier rein, nicht x aus A oder nicht x aus B. So, und jetzt geht das ganze Spielchen wieder rückwärts. Dann und nur dann x aus x und x nicht aus A oder x nicht aus B. So, und jetzt kommt das Distributivgesetz der Logik hier. Also das ist äquivalent zu x aus x und x nicht aus A oder x aus x und x nicht aus B. Also hier haben wir zwei logische Gesetze. Einmal hier diese De Morgan-Regel und zum anderen hier das Distributivgesetz der Logik. So, und jetzt kann ich das wieder mengentheoretisch schreiben. Das hier ist genau die Definition des Komplements. Und das hier ist ebenfalls die Definition des Komplements, jetzt auch das Komplement von B. Und als letzten Schritt x-Element, Komplement x, A vereinigt Komplement x, B. Und das ist das, was wir haben wollten. Also Sie sehen, das funktioniert nach denselben Regeln, wie wir das eben hatten beim Beweis. Also ich mache sofort wieder. Hier, ne?